Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind an diesem Sonntag zu unserem Gottesdienst hier auf dem Marktplatz mit dem Thema der Erlöser.
Herzlich willkommen. Das gilt tatsächlich allen. Deswegen lohnt es sich mal kurz zu gucken, wer ist eigentlich noch da. Und vielleicht mal vorne und hinten, links und rechts, mal kurz guten Tag zu sagen. Wir laden dazu herzlich ein. Hallo Volker, schön, dass du da bist.
Hallo Matthias.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ich möchte fragen, hat jeder und jeder hier einen Liedzettel? Wer hat keinen? Okay. Ja, ich wünsche uns ein frohes Miteinander, Gottes Geist in unserer Mitte, dass wir erleben, Gott erleben. Er ist unter uns, er ist mit uns und er möchte uns segnen. Ich wünsche jeder und jedem einen gesegneten Gottesdienst. Die Lieder werden begleitet vom Musikteam aus unseren beiden Gemeinden, in der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche und der Baptistenkirche in Ratzeburg. Matthias Meyer ist dort Prediger und ich bin Matthias Esswein, Pastor in der Baptistenkirche. Lassen Sie uns aufstehen und gemeinsam den Psalm 23 beten. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.
Der biblische Bericht aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Verse 27 bis 32, ist heute unsere Grundlage und ich möchte uns den einmal vorlesen. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer in einem Zollhaus sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Ohne zu zögern, stand er auf und folgte Jesus. Er ließ alles zurück. Später gab er Jesus zu Ehren ein großes Festessen in seinem Haus und lud dazu noch viele Zolleinnehmer und andere ein. Aber die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die zu ihrer Partei gehörten, sagten ärgerlich zu den Jüngern von Jesus, wie könnt ihr nur mit Zolleinnehmern und diesem Gesindel zusammen essen und trinken? Da griff Jesus ein und gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu sagen, dass sie ihre Einstellung ändern müssen, sondern Sündern.
Die Glocken rufen uns und möchten uns Mut machen, Gottes Stimme zu hören, in allem, was geschieht, in dem, was wir singen, was wir denken, was wir hören. Die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 5 begeistert mich schon sehr lange. Was begeistert mich da? Mich begeistert, dass dieser Zolleinnehmer Levi schwuppdiwupp aufsteht und Jesus nachfolgt. Ganz überraschend kommt Jesus zu ihm und sagt ihm, komm, folge mir nach. Und dann wird es betont, ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus. Ich denke, wir kennen vielleicht so besondere Momente, die manchmal so vorübergehen und wo wir hinterher sagen, hätte, Fahrradkette, hätte ich doch bloß. Ich erinnere mich nur noch dunkel, aber es war eine Situation vor 40 Jahren bald, wo ich meine spätere Frau Juliane in einem christlichen Treff sah. Und dann gibt es so einen Moment, wo ich dann überlegen muss, spreche ich sie an oder nicht? Gehe ich mit ihr ins Gespräch oder nicht? Es war dort relativ einfach, man hat viel miteinander gesprochen. Das war jetzt nicht so schwer. Nur es gibt diesen Moment, wo, und diese Momente, wo wir uns überlegen müssen, mache ich das jetzt oder mache ich nicht? Und diese Momente haben eine Weichenstellung fürs Leben. Wenn ich Juliane nicht angesprochen hätte, hätte ich sie nie kennengelernt. Wenn ich mich nicht bekannt gemacht hätte, hätte sie mich nie kennengelernt. Wenn Jesus einfach so vorübergegangen wäre, wäre Levi sitzen geblieben. Ich stelle mir vor, dass dieser Levi vielleicht schon von Jesus gehört hat, mit Sicherheit schon von Jesus gehört hat. Er wusste, wer da kam und ihm sagt, komm, folge mir nach. Ich stelle mir vor, dass dieser Levi gezögert hat, in die Stadt hinein, in das Dorf hineinzugehen, um Jesus zu hören, was er zu sagen hat. Ich kann doch jetzt meinen Arbeitsplatz hier nicht verlassen. Ich muss doch hier den Zoll einnehmen, das, was heute die Gewerbetreibenden mit der Mehrwertsteuer machen. Ich muss doch hier an meinem Platz bleiben, damit niemand vorübergeht und nicht den Zoll entrichtet, den ich ja dann weitergeben muss an die staatlichen Behörden. Das, all das hat er nicht gemacht. Und Jesus sieht, als er vorübergeht, diesen Levi vor seinem Zollhaus sitzen, an seiner Schranke, an seiner Absperrung, wo er die Menschen taxiert mit dem, was sie hin und her bewegen, was sie tragen, was sie zum Handel bringen und sagen, du musst hier 20%, 19%, 7% Umsatzsteuer bezahlen. Und er sieht diesen Levi dort sitzen mit seinen Sehnsüchten, vielleicht auch mit seinen Beschwernissen. Mit seinem ganzen Leben. Jesus hatte die Gabe, Menschen anzuschauen und zu erkennen, wer sie sind, was sie tragen müssen, welche Lasten sie haben. Und dann in diesem Schlüsselmoment, der hier beschrieben ist, in diesem Kapitel 5 von Lukas, in diesem Schlüsselmoment öffnet sich für Levi die Chance zum Leben und er ergreift sie. Er geht aus seinem Gewohnten heraus, aus seiner Arbeit, er verlässt es. Und Jesus sagt diesem Mann, diesem Menschen voller Liebe und Wahrheit, nur ein Wort, komm, folge mir nach. Levi, folge mir nach. Lebe die Sehnsucht deines Herzens. Lass dich erlösen von der Schwere des alten Weges. Wann ist dieser Moment bei dir gewesen? Wann wird dieser Moment bei dir kommen? Oder vielleicht ist er heute? Ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Soweit der erste Teil.
Immer wieder ist mir der Wunsch begegnet in der letzten Zeit. Ach, wann wird es endlich wieder so wie vorher? Normal, sagt man. Ich gestehe, ich bin von Hause aus, also was meine Persönlichkeit angeht, eher Pessimist. Ich fürchte, es wird nicht wieder wie vorher. Das wäre auch schlecht. Denn wie auch immer man das Medizinische beurteilt, aber es tut keinem Menschen gut, so zu leben, als wären in seinem Leben Dinge nicht passiert, die aber geschehen sind. Das kann gar nicht gesund sein. Dinge einfach auszublenden und auszuklammern. Auf Dauer jedenfalls nicht. Da ich von Hause aus Pessimist bin, gehöre ich nicht zu denen, die in den veränderten Verhältnissen schon lauter Gewinn sehen bis jetzt. Ich kann unseren Einschränkungen noch nicht viel Gutes abgewinnen. Aber eines war mir schon klar, bevor es diese ganzen Regelungen, Bestimmungen und diese ganze Lage gab. Da Wo wir die Gefahren einer Krankheit vor Augen gestellt bekommen, wird unser Blick auf das Wesentliche gelenkt. Man kommt nochmal anders ins Denken. Man sieht Dinge neu. Es wurde uns in dieser Zeit großflächig bewusst, dass wir in unserem Leben um unser Leben kämpfen. Und dieser Kampf zeigt sich aus meiner Sicht in unserer Wohlstandsgesellschaft auch oft darin, dass wir immer mehr in unser Leben hineinpacken wollen. Wir machen die Sachen schneller und bewerkstelligen die Aufgaben effizienter. So nennt man das ja heute. Früher gab es ja Wahltasten am Telefon, heute gibt es Schnellwahltasten. Früher haben wir gelesen, heute macht man Speedlesen. Habe ich alle schon kennengelernt. Früher hat es Walking gegeben, heute Speedwalking. Und wo man sich früher gedatet hat, läuft heute Speeddating. Wir könnten das jetzt noch weiterführen, auch weiter ins Intime, was alles schnell gehen muss. Aber die Liste beende ich jetzt einfach abrupt. Das Signal, das wir mit der Pandemie bekommen haben, ist ja ziemlich eindeutig. Unser Leben ist gefährlich. Es kann tödlich enden und wird es aller Voraussicht nach auch. Ein Bekannter, der einen Saftladen auf seinem Hof betreibt, erzählte mir kürzlich, dass er in einer gewissen Phase der Pandemie tatsächlich mit seinen Kunden viel mehr Gespräche darüber hatte, worum es im Leben eigentlich wirklich geht. Ja, da stellt uns so eine Krankheit die ernüchternde Wahrheit vor Augen, dass unser Leben endlich ist, dass es also ein Ende hat. Und dass wir uns zum Beispiel damit befassen sollten, was danach eigentlich kommt. Denn nur dann kann man wissen, was jetzt eigentlich zählt. Sinnvoll leben kann man nur dann, wenn man den Sinn kennt. Und an der Stelle darf sich mein Pessimismus bei mir nicht mehr austoben, wenn es dann schwierig wird im Leben. Ich habe vor vielen Jahren in meinem Theologiestudium etwas gelernt, das mir heute noch vor Augen steht, weil es etwas Bildliches war. Ich bin da so, wie das für mich üblich war, auf einem Spaziergang gewesen, auf dem ich dann auch immer mit Gott spreche, so schön in so einem Tal, da in der Nähe meiner Unterkunft, wo ich gelebt habe. Und das war wirklich so ein schönes Tal, da habe ich viel Zeit verbracht und ich hatte es in der Zeit gerade richtig schwer. Und wollte das mit Gott besprechen. Ich wollte mich auf meine schöne Bank setzen und übers Tal gucken. Ich setze mich dahin. Ich hatte so blockiert, war ich vorher gar nicht darauf geachtet, dass ich die ganze Zeit schon an einem Maisfeld vorbeiging. Ich setze mich auf diese Bank und zum ersten Mal in all den Jahren stand nur noch ein Maisfeld vor mir. Nichts Blick über das Tal. Und ich versuchte irgendwo hinzugucken und guckte nach oben. Das war der einzige Blick über das Maisfeld. Und plötzlich leuchtete es mir ein, Matthias, diese Schwierigkeiten, wie auch immer sie zu bewältigen sind, haben auf jeden Fall schon mal den Sinn und den Effekt, dass du lernst, nach oben zu gucken. Dass du lernst, deinen Blick auf Gott zu richten, der immer noch alles im Griff hat. Das sitzt bis heute, kann ich nur sagen. Und wir erfahren jetzt in unserem Bericht ja von einem Mann, der von Jesus Christus in seinem Getriebe einfach unterbrochen wurde. Der lebte da so vor sich hin. Ich vermute, ich gehe fest davon aus, so wie Matthias Erswein auch, dass der von Jesus gehört hat, dass der Kranke heilt, dass der Probleme lösen kann, dass der sogar Tote wieder auferweckt. Vor allem, dass der Kaputtes heil macht und dass man mit dem wieder in die Gemeinschaft mit Gott eintreten kann. Und es sieht für mich so aus, als ob dieser Mann genau danach Sehnsucht hatte. Denn das kam ja mit Jesus. Gott kam persönlich vorbei. Aus Gott hatte der sich ganz offensichtlich vorher nichts gemacht. Das zeigt schon sein Beruf. Denn um diesen Beruf, dieses Zoll- oder Steuereinnehmers auszuüben, musste einem schon folgende Dinge egal sein. Erstens sein Volk. Denn man wurde da besonders reich, wenn man das Volk betrogen hat. Im Namen der römischen Besatzungsmacht nahm man das Geld, was die haben wollten. Man konnte auch noch mehr nehmen und keiner konnte einen daran hindern. Denn sonst rief man einmal schnell die Römer und dann waren die da und dann musste gezahlt werden. Und den Rest steckte man eben in die eigene Tasche. Das war ein lukratives Geschäft. Aber für solche Machenschaften musste einem auch Gott egal sein. Und jetzt kommt Gott vorbei und ruft. Und dieser Mann lässt sich darauf ein, der Levi, die Welt nochmal neu zu sehen und seinem Leben nochmal neu zu sortieren. Sogar gegen den Widerstand derer, die sagen, so einen Neuanfang kann es gar nicht geben.
Also, das ist ganz viel, was mich so belastet. Da ist ganz viel, was ich zu tragen habe. Und ich habe dann Angst, dass das alles zu viel wird. Meine Krankheit, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Ich habe unwahrscheinliche Schmerzen und ich habe eigentlich kaum Freunde oder Kontakte. Es ist alles so schwer und ich möchte das am liebsten hinter mir lassen. Geht es dir manchmal so? Geht es dir manchmal so, dass alles zu viel ist? Dass du es kaum noch tragen kannst? Dass du kaum noch den Blick hast für andere Menschen, für die Schönheiten dieser Welt, für das, was einem so vor Augen ist. Der Blick geht nach unten, es ist Schweres da. Und mancher fragt sich dann auch, wo ist Gott? Wo ist der Erlöser, der mich erlöst von diesen Beschwernissen, von den Paketen, die ich zu tragen habe, von all dem Schweren, was ich so mit mir herumschleppe? Was belastet dich? Was möchtest du loswerden? Was trägst du Schweres? Und welche Sehnsucht steckt dahinter? Welches Glück wünschst du dir? Ist es möglich, so einen neuen Weg zu gehen, wie ihn Levi gegangen ist, wo Jesus sagt, komm und folge mir? Und dieser Levi entdeckt plötzlich die Schönheit des Miteinanders. Er macht für Jesus und seine Begleiterinnen und Begleiter ein großes Essen. Er öffnet sein Haus, sein Leben für Jesus und die Gemeinschaft mit ihm. Welche Schritte bist du nicht alle schon gegangen, damit es besser wird? Was hast du alles schon versucht? Wenn Jesus dich erlöst, wenn er der Erlöser ist, was bedeutet das für die Schwere deines Lebens? Nimmt er es fort? Hilft er dir tragen? Wenn du zurückschaust, kannst du erkennen, dass Jesus da ist, dass Jesus da war, dass er der Erlöser ist? Jesus, ich bitte dich, dass du mit jeder und jedem, die hier heute hier sind, mitgehst und zu diesem Erlöser wirst, so wie du es zusagst dem Levi, so sag es jeder und jedem hier zu. Ich will mit dir sein, ich will dir helfen, Schweres zu tragen, ja, ich will dich erlösen von der Last der Schwere, von mancher Angst, von mancher Not. Ich will dich führen und mit dir sein, dass du Leben findest, dass du Glück findest. Das nächste Lied spricht auch von Schuld. Schuld ist ja schwer zu definieren. Was ist Schuld? Du vergibst mir alle meine Schuld. Was ist Schuld? Wo ich am anderen, an Situationen, an dieser Welt schuldig werde, wo ich mich bestimmten Dingen nicht stelle, wo ich mich versage, wo ich nur mich sehe und nicht den oder die andere. Schuld ist auch immer ein Versagen gegenüber Gott und seinen Geboten. Und Jesus lädt uns ein, diese Schuld, dieses Versagen, diese Not, die uns begleitet, hinter uns zu lassen und unser Leben neu auszurichten mit ihm. Du vergibst mir alle meine Schuld. Jesus hat Worte der Gnade.
Jesus ist gekommen, um uns zu rufen. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie der Vater ist. Normalerweise konzentrieren wir Menschen uns ja auf uns selbst. Das wird uns auch oft geraten. Konzentrieren heißt, wir ziehen Kreise immer um uns selbst. Spannende Formulierung, finde ich. Ich vermute, dass daher der Kampf und Streit in unserer Welt auch vielfach kommt. Wir leben über unsere Verhältnisse, weil wir alles andere aus dem Blick verlieren. Das gilt wirtschaftlich sowieso, mindestens für uns als Staat. Aber wir merken das Überschreiten unserer Verhältnisse auch spätestens daran, wie wir mit unserem Lebensraum Erde umgehen. Und Jesus Christus sagt, er ist gekommen, um zur Umkehr zu rufen. Da geht es um eine Veränderung des Denkens, um eine neue Lebenseinstellung. Darum, dass man nicht weiter vor Gott wegläuft, sondern zu ihm kommt und mit ihm das Leben gestaltet. Und begonnen hat das Ganze damit, dass Jesus den Levi angesehen hat. Er sah einen Mann am Zoll sitzen, können wir lesen. Jesus hat ihn gesehen. Das ist das, was mich bis heute immer wieder zutiefst bewegt, dass ich das wahrnehmen konnte, schon zu Beginn meines Lebens mit Jesus Christus und seitdem immer wieder, dass Jesus mich sieht. Vielleicht würde es von uns heute so geschrieben stehen, oder ich bin ziemlich sicher, wenn man unsere Lebensgeschichte aufschreiben würde, da sitzt ein Mensch auf dem Marktplatz in Ratzeburg. Jesus sieht ihn. Die anderen hat er auch im Blick. Aber Jesus sieht dich hier sitzen oder stehen. Er kennt dich schon dein ganzes Leben lang, schon bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Und er spricht, wie damals zu dem Mann, komm, folge mir. Komm mit mir, heißt das. Komm, lass dich von mir ins Leben führen. In das Leben, das ich immer schon für dich gedacht und für das ich dich geschaffen habe. Komm und lerne von mir, worum es wirklich geht im Leben. Komm, lass meine Liebe zu dir und jedem Menschen doch dein Leben bestimmen. Durch Jesus ruft Gott. Levi ist darauf eingegangen. Er hat es gehört und hat sich darauf eingestellt. Mit größter Wahrscheinlichkeit haben wir von ihm sogar den Bericht über Jesus, den wir das Matthäus-Evangelium nennen. Er hat den Erlöser kennengelernt, den, für den auch dieses Kreuz steht, weil er sein Leben für uns gegeben hat an einem Kreuz. Weil er ausgeglichen hat, was wir nicht bezahlen können. Du kannst dich dazu entscheiden, mit diesem liebenden Gott zu leben. Und vielleicht hast du das schon. Und es gleitet dir jeden Tag aus der Hand. Oder gerade jetzt. Jesus sieht dich. Und er ruft. Er lädt dich ein. An jedem neuen Tag begrüßt er uns. Ist immer der Erste, der aufgestanden ist schon, weil er gar nicht geschlafen hat. Und lädt dich ein, in diesen Tag mit ihm einzusteigen. Und er will dich erlösen, davon, um dich selbst zu drehen. Er erlöst uns davon, nur auf diese Welt beschränkt zu sein, als ob es nur hier um diese Welt geht. Er erlöst uns für die ewige Gemeinschaft mit dem liebenden Gott im Himmel. Er kann uns auch hier in dieser Welt aus aussichtslosen Lagen befreien. Das macht er auch immer wieder. Oft gar nicht so, wie wir das wollen. Und vielleicht lässt er uns oft auch in irgendwas drin, wovon wir dachten, das muss weg. Aber er erlöst uns, auch darin. Er macht uns frei davon, die Anerkennung, die wir so dringend brauchen, uns verdienen zu müssen, weil sie uns mit ihm von Gott entgegenkommt. Und deshalb müssen wir nicht mehr gegen alles und jeden kämpfen und müssen nicht mehr jeden Kampf in dieser Welt gewonnen haben. Er schenkt uns Frieden, oft auch mitten im Sturm, weil er einen guten Weg mit uns geht. Du kannst den Kontakt mit ihm aufnehmen und einfach mit ihm sprechen. Er spricht mit dir, komm mit mir. Es segne dich Gott der Vater. Er sei der Raum, in dem du lebst. Es segne dich Gott der Sohn. Er sei der Weg, auf dem du gehst. Es segne dich Gott der Heilige Geist. Er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt. Amen.
Amen.